Frohe Pfingsten alle zusammen und schönen guten Morgen. Ich würde gerne zu Beginn einmal beten. Allmächtiger Vater, Schöpfer von allem, Schöpfer von Raum und Zeit, von allem, was wir sehen, danke von ganzem Herzen dafür, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass du unser Papa bist. Danke für deinen Sohn, unseren Heiland, unseren Erlöser, Jesus Christus. Und danke dir, König Jesus, dass du dem Willen des Vaters so entsprochen hast, dass du so im Einklang mit ihm gewesen bist, dass du den Weg, den du gegangen bist, nicht gescheut hast, unseretwegen, und dass wir durch dieses Opfer Zugang zu unserem Vater haben. Und damit nicht genug, du hast uns deinen Geist, allmächtiger Vater, hast du uns gegeben, den Heiligen Geist, an dem wir an Pfingsten besonders gedenken, aber nicht nur an Pfingsten, sondern jeden Tag, denn du, Heiliger Geist, bist in uns. Du bist unser Helfer, unser Beistand, unser Tröster, unser Unterpfand für die Ewigkeit. Halleluja! Gepriesen seist du für dieses, was du uns ermöglichst, was wir überhaupt nicht begreifen können, aber hinnehmen dürfen. Verherrlicht, geliebt und angebetet seist du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke für den Glauben, danke für das neue Bündnis, danke für diesen Morgen. Und alles, jedes Herz und alles, was wir mitbringen hier an diesem Sonntag, sei hiermit in deine Hände übergeben, unter das Kreuz und unter die Deckung des Blutes, welches für uns am Kreuz von Golgatha vergossen wurde. Vater, es gibt nicht genug Worte, um dem Ausdruck zu verleihen, was in unseren Herzen ist. Hilf uns, den Weg zu gehen und das zu tun, was du uns vorgesehen hast. Und gib uns heute die Nachricht, die du für uns vorgesehen hast, nicht nur hier, sondern an allen Enden der Welt, wo dein Wort, die wunderbare Botschaft des Evangeliums, proklamiert wird. Und lass sie auf fruchtbare, offene Herzen treffen, auf einen offenen Verstand, sodass die Nachricht in uns aufgenommen wird, bewahrt wird und du verherrlicht bist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, Pfingsten. Die Nachricht für heute trägt den Titel Herr der Ringe. Und warum das so ist, wird sich, möchte ich doch schwer hoffen, im weiteren Verlauf aufklären. Und ich möchte zu Beginn euch alle mal bitten, euch zurückerinnern an den Punkt, an dem ihr euch bekehrt habt. Ja? An dem Punkt, an dem ihr Ja zu Jesus gesagt habt. Und dazu möchte ich euch aufrufen und euch das jetzt mal zu vergegenwärtigen und diesen Moment festzuhalten. Ja, festzuhalten, bis wir ans Ende der Nachricht gekommen sind. Es ist ja so, dass wir mit der Bekehrung beginnt, oder die Bekehrung ist ein Meilenstein eines jeden Christens in seinem Christsein. Und daher nochmal die Bitte, eindringliche Bitte an euch, euch daran zurückzuerinnern und das mal festzuhalten. Die Schrift lehrt uns, dass es eine Person gibt, die schon seit dem Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Und das ist kein geringerer als Johannes der Täufer. Dieser sagt in Matthäus 3, Vers 11, Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es kommen ja hier zwei Punkte besonders hervor. Zum einen, dass Johannes der Täufer mit Wasser getauft hat, also die Taufe des Johannes. Und der andere Punkt ist ja der, nach diesem gibt es ja noch einen Aspekt, nämlich die Taufe durch Jesus mit dem Heiligen Geist und Feuer. Und Jesus selbst ist es, der an anderer Stelle in Markus 9, Vers 49, dazu auch Stellung bezieht und sagt, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Ja, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Fragt und es wird euch gegeben. Klopft und es wird euch aufgetan. In Johannes 16, was auch die Grundlage der heutigen Nachricht ist, hier jetzt Vers 7 und 9, gibt uns Jesus an die Hand, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat und warum. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Also wir dürfen hier vielleicht ein kleiner Einschub. Wir reden jetzt hier von dem Zeitpunkt, als die Jünger von Traurigkeit beseelt wurden, weil sie gewusst haben und erahnt haben und auch mitbekommen haben, dass Jesus nicht mehr länger in physischer Form bei ihnen sein wird. Und daraufhin sagt er nämlich Folgendes. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also es ist eine Zusage von Jesus selber an jeden Einzelnen von uns. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Hier machen wir auch nochmal einen Einschnitt. Also das ist ja auch an Gehaltfülle nicht mehr zu übertreffen. Er informiert uns, warum er weggeht, dass er nicht länger bei uns sein kann. Er musste ja alles, was die Propheten vorhergesagt haben, über ihn musste er erfüllen. Die Schrift, was vorhergesagt ist, muss in Jesus in Erfüllung gehen. Und dann die Zusage von ihm, es wird jemand kommen, der Helfer. Und dann ist auch die Frage, oh, was hat es denn mit dem Begriff Helfer? Das ist auch wunderbar. An anderer Stelle heißt es ja auch noch Tröster und dergleichen, da kommen wir gleich auch noch zu. Aber warum Helfer? Was ist denn eine Aufgabe des Helfenden? Er wird gesandt, ja. Und zum Schluss sagt er, dass sie nicht an mich glauben. Also das mit dem Glauben, das kennt ja jeder Christ, das ist so eine schwierige Sache. Stellen wir uns mal vor, ein verheiratetes, kinderloses Ehepaar, beide von etwa 90 Jahren, und der Mann hat vor einigen Jahren eine Zusage bekommen, eine Verheißung, die besagt, dass er und seine Frau einen Sohn kriegen werden. Also wie gesagt, ein kinderloses, verheiratetes Ehepaar, beide um die 90 und sowas. Ja, die Frau, die denkt sich wahrscheinlich so, also sag mal, geht's noch? Was ist hier los? Unser Zelt wird vielleicht dies, das, jenes abgebaut bald und. Wir gehen bald woanders hin und du erzählst mir hier sowas. Aber dieser Mann, ihr ahnt es schon, von wem die Rede ist, wir reden hier von Abraham und Sarai, Was hat Abraham gemacht? Abraham hat was, also das kann einem ja nur jedes Mal die Schuhe ausziehen. Abraham ehrte Gott, indem er an der Zusage festhielt. Also seine Frau, eine Querulantin, wenn man so möchte, die jetzt sich schwer tat, an dieser Zusage festzuhalten. Der Mann aber hat sie bekommen und hielt daran fest. Und in Römer 4, Vers 20, den lese ich jetzt nochmal, weil den statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er, Abraham, Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er hielt daran fest und das half ihm in seinem geistigen Wachstum, in seinem christlichen, für uns jetzt christlichen Weg, diesen weiterzugehen und nicht in Bewegung zu sein. Auf der Stelle, ich bin ja in Bewegung, aber nicht vorwärts zu kommen. Er hielt an der Zusage fest, ehrte Gott, indem er so dieses tat, und der Rest ist ja Geschichte. Ihr Lieben, was hier ja auch rauskommt an dieser Stelle ist, wir alle haben dieses Zweifelnde, dieses, was Sarai auch mit sich brachte, in uns. Das ist einfach so. Wir reden hier von eigenem Willen, von Unglaube, von Zweifeln. Und auch die Schrift sagt uns an diversen Stellen, auch unter den Jüngern Jesu selber, Thomas Didymus, der Didymus genannt wurde. Was ist denn mit ihm gewesen? Alle Leute haben, Jesus ist auferstanden. Er hat es nicht mitbekommen. Er war gerade hier in dem Obergemach, wo er ihnen begegnet ist. Also in einer Stube. Und Thomas kommt hinein und alle erzählen ihm so, hör mal, Mensch, du wirst es nicht, du ahnst es nicht, was gerade hier passiert ist. Und was hat Thomas gesagt? Thomas sagt, ich glaube es nicht, bevor ich nicht die Wunden gesehen habe an seinen Händen, meinen Finger an die Seite gebohrt habe. Vorher glaube ich nicht. Nee. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr habt sie doch nicht alle. Was ist passiert? Jesus kommt. Thomas, hier, schau es dir an, pack deinen Finger rein und dann kommen ja die entscheidenden Worte überhaupt. Du hast jetzt gesehen und du glaubst. Selig sind aber die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das möchte ich uns allen in unser Leben, in unser Herzen hineinsprechen. Selig sind die, die nicht sehen. Jesus ist nicht physisch jetzt nicht hier. Wir sind nicht 3 Jahre mit ihm gewandelt. Aber Gott sei Dank, wir haben die Heilige Schrift in ihrer Reinform, wenn man so sagen kann, anders als die Propheten im Alten Testament, die nur Auszüge hatten und noch gar nicht das, wovon wir jetzt Gebrauch machen dürfen, unser Erbe antreten dürfen. Und wir haben alles zur Verfügung. Die Gegenmaßnahme, wenn wir merken, jetzt kommt ein bisschen Sand ins Getriebe in meinem geistigen Leben, irgendwie tue ich mich schwer mit dem Glauben, das zu glauben, so wie es die Schrift mir vermittelt, dann kann es nur sein, diesen Vers, den wir gerade gehört haben, Römer 4, Vers 20, auf mich, wenn er mich so anspricht und ich merke, es kriselt gerade ein bisschen, folgendermaßen zu lesen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehre ich Gott, indem ich oder wir ihm vertrauen. Dadurch werden wir oder ich in unserem Glauben gestärkt. Und das ist es, wenn wir in der Schrift lesen wir können Hebräer 11 lesen, das ist ein Kapitel, da kriegen wir richtig eingeimpft, der Glaube, Abraham, ehrte Gott, indem er wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Und das ist es. Lasst uns den Weg des Christseins lasst uns da nicht nur in Bewegung bleiben, sondern gehen. Lasst uns da an etwas festhalten, was uns mitgegeben wurde. Ich vergleiche das mit diesem eigenen Willen und mit den Zweifeln und mit dem Unglauben, mit kalkhaltigem Wasser. Ihr wisst, ich habe beruflich mit dem wunderbaren Getränk Tee zu tun. Und da verhält es sich so, wenn ich die Aromen, die mein Tee oder Kaffee abgibt, wenn ich die in meiner Tasse oder in meiner Kanne haben möchte, geht das nur durch einen Weg. Und das ist, indem ich kalkhaltiges Wasser meide, mein Kraneberger entkalke oder ein natriumarmes stilles Wasser nehme und das aufkoche oder Gebirgswasser nehmen würde. Quellwasser. Denn es ist so, sobald ein Hauch von Kalk da drin ist, wird mein Getränk sehr dunkel, mein Aufgussgetränk, mein jeweiliges. Wir haben eine schlierige Oberfläche und die Ablagerung in der Tasse. Ja? Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf unserem Weg, ja, die Parallele zu diesem eigenen Willen. Ich will aber, ich kann das nicht ganz einordnen, das ist ja auch richtig. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir den Weg des Christseins gehen, dass der Weg auf Rosen gebettet ist und dass wir frei sind von jeglichen Widerständen und dergleichen. Ja, mit Sicherheit nicht. Da muss man sich auch wirklich nichts vormachen, denn je näher wir mit Gott gehen, mit Jesus gehen, geleitet vom Heiligen Geist, desto mehr muss ja jemand Interesse haben, uns davon abzubringen, weil derjenige den Platz einnehmen wird, den er einnehmen wird und da alleine sein wird. Also wer möchte dem denn Gesellschaft leisten? Bestimmt keiner. Und deswegen, das ist so, wir werden versucht, diesen Weg, den wir gehen, sagt ja auch die Schrift, das ist ein schmaler Weg. Und wir dürfen ihn gehen, weil wir dafür ausgerüstet wurden, mit allem. Und da dürfen wir aber auch dran festhalten, das ist es. Festhalten an dem, was uns mitgegeben wird. Weiter mit Johannes 16, die Verse 12 bis 14. Dort sagt Jesus: Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen, denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Wie ich vorhin schon mal habe anklingen lassen, also der Helfer, Beistand, Tröster, Geist Gottes, der schon zu Anbeginn über den Wassern schwebte, Geist der Wahrheit. Auch hier wieder die Zusage Jesu an diejenigen, die ihm nachfolgen. Und das einmal so jemandem vermittelt, also wer kann denn da sagen, oh, Geist Gottes, Schöpfer von allem, was wir sehen, in mir. Also das überfordert ja jeden Verstand. Aber wie kann man sich dem freiwillig verwehren? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Er will uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und jetzt kommt es. Er wird nichts aus sich selbst heraus sagen. Und ähnlich hat Jesus von sich selber gesprochen. Er hat gesagt, nichts, was ihr seht, sei es die Wunder und alles, was ihr... sind ja manche, die Leute damals als auch heute, manche sind ja sehr immer hier, Wunder, Wunder, Wunder. Ja, was ist denn das größte Wunder? Das größte Wunder ist ja das Wunder in uns, dieser Prozess, der dort beginnt, dem wir uns hingeben können oder verwehren können. Und hier ist es genau, Jesus sagt genau das Gleiche über den Helfer, was er auch über sich selber gesagt hat, denn er kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er ist im Einklang mit dem Vater, also diese Ebene ist da so, der Blick geht die ganze Zeit so, und das hier hat sich dann nämlich alles geregelt. Dafür ist der Helfer da, der Beistand. Er steht uns bei, diese Beziehung aufrecht zu erhalten. So nach dem Motto, trachtet nach dem Gottes, nach dem Reich Gottes zuerst, und alles andere, die horizontale Ebene, wird von selber kommen. Das ist die Bedingung und das will der Vater. Der Vater möchte Gesellschaft mit uns. Warum soll er uns seinen Geist geben, wenn er sagt, puh, also diese komischen Vögel da unten, ich weiß gar nicht, puh, was hat mich eigentlich da geritten, als ich diesen Lehmklumpen geformt habe? Die hören nicht, die machen, was sie wollen und ich gebe ihnen alles und. Aber das ist Teil von uns, das ist der Teil, denn Römer 8 lehrt uns, der Geist, den wir in uns haben, der ist nicht im Einklang mit dem Geist Gottes. Das ist der Kampf, den wir führen, von dem Paulus auch sagt. Deswegen benutzt er auch diese etwas martialische Ausdrucksweise, wenn er spricht von der Waffenrüstung für den guten Kampf, sagt er zu seinem Ziehsohn Timotheus und. Warum ist das denn so? Weil eben das keine leichte Sache ist. Wir haben aber einen Helfer und der steht uns bei. Er wird uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat, aber auch an die zukünftigen Dinge, die Jesus selber noch nicht gesagt hat. Ich möchte gerne wissen, was Jesus den Jüngern damals nicht sagen konnte. Ich möchte gerne wissen, also wenn ich im Gebet bin und dieses aufnehme, Herr, ja, ich möchte gerne wissen, zeige mir, was du damals noch nicht und. Das kann doch dann nur mein Anliegen sein, als jemand, der sich in der Nachfolge Jesu sieht. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Also, Jesus hat den Vater verherrlicht und der Heilige Geist verherrlicht Jesus in uns, in unserem Umfeld. Und. Jegliche Vergleiche, jetzt auf die Welt bezogen, die hinken ja, die werden dem niemals gerecht, auch was man jetzt über unseren Vater, unseren König Jesus und den Heiligen Geist sagt, kommt denen ja nicht nur ansatzweise, ist ja nicht. Wir haben ja vorhin ein wunderbares Lied gehört. Wir sind ja nicht, wir sind ja der Gnade Gottes, wenn wir auf uns gucken. Das ist ja nicht gerecht rechtfertigen. Wir dürfen es aber hinnehmen. Und das ist dieser Gnadenaspekt. Wir dürfen es einfach hinnehmen, nicht weil wir etwas dafür jemals getan hätten, haben oder tun werden. Es ist einfach dieser Gnadenaspekt. Und wenn wir mal gucken, was ist das, was von mir in meinem christlichen Leben, was hat von mir Besitz ergriffen? Wenn wir da mal ein Beispiel nehmen, Profisportler. Ein Profisportler ist davon, von dem Antrieb, von dem Wunsch, von seinen Vorstellungen besessen, angetrieben, diesen Sport auszuüben. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Profisportlern und Spitzensportlern. Und letztere, die leben, schlafen, essen und ich würde mal sagen, träumen auch das, was sie ausüben möchten. Sie geben alles. Und wenn wir dieses auf unseren Weg, den Weg des Christseins übertragen, nochmal die Frage, von was sind wir denn in Besitz genommen? Sind es die schönen Dinge, die wir alle an die Hand bekommen? Hier, materielle Dinge oder was auch immer. Oder ist es doch dieser Antrieb, eines Tages, also erstmal jetzt, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen und eines Tages in der Ewigkeit, nicht mal zum Spaziergang oder zu einem Besuch, in der Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen zu dürfen. Treibt mich das an? Ist das, wovon ich in Besitz genommen wurde? Ist das mein sehnlichster Wunsch? Ach, Vater, eines, oh, ich möchte, dass es mich verzerrt, dass alles in mir sich danach sehnt. Jesus, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist es das? Und nochmal diese zurückkommt auf meine Eingangsbitte, euch zu vergegenwärtigen. Was war der Grund für die Bekehrung? Warum habe ich Ja zu Jesus gesagt? Oder warum habe ich mich auch taufen lassen? Wie sah es damals aus und wie sieht es jetzt aus? Das ist auch etwas, was jeder nur für sich selber beantworten kann. Wie stand ich damals zum Herrn und wie stehe ich jetzt zum Herrn? Ja. Mit dem Prozess, mit dem Beginn, mit dem Bekenntnis zu Jesus wird ein Prozess begonnen. Und die Schrift sagt uns, dass unser innerer Mensch, wenn wir diesen Prozess zulassen, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Und dem dürfen wir uns hingeben, ihr Lieben, jeden Tag aufs Neue. Wir sind nicht der Mensch, der wir gestern waren, und wir sind jetzt nicht die Menschen, die wir morgen sein werden, weil wir immer neuen Einfluss bekommen, insofern wir diesen Weg weitergehen, den wir gehen dürfen, der für uns vorherbestimmt ist, für jeden Einzelnen von uns. Durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das muss man ergänzen. Ich habe zu Beginn gesagt, Herr der Ringe ist der Name der Botschaft von heute. Wir sehen hier eine Aufnahme eines Gewässers mit den Wasserringen. Und es ist so, wir sind quasi im übertragenen Sinne wie Steine, die ins Wasser geworfen werden und dann die Ringe ziehen. Natürlich kann ein Stein sich nicht selber ins Wasser werfen, das ist schon mal das Erste. Er wird ins Wasser geworfen. Warum? Weil es jemand vorhergesehen hat, weil es jemand möchte. Es ist so vorgesehen. Die Ringe kann der Stein auch nicht aus sich selbst herausziehen, sie werden gezogen. Ja? Diese Aufnahme ist vielleicht eine gute Veranschaulichung dafür, was mit uns geschehen kann, was das Erbe Jesu, das, was er uns vorgelebt hat, das, was wir antreten dürfen, das veranschaulicht das, wie gesagt, ganz gut und steht natürlich komplett im Gegensatz dazu, was das Lied, Frank Sinatra hat es mal gesungen, I did it my way, was für uns auf jeden Fall nicht so Gültigkeit besitzt, sondern wir müssen aus ganzem Herzen singen können, we did it his way, we did it his way. Man kann jetzt noch so vieles über den Heiligen Geist sagen. Wir können über die Apostelgeschichte sprechen. Wir können über diverse andere Aspekte im Alten Testament. Es gibt die Gehaltfülle ist da. Das ist ja er, der Heilige Geist, hat dieses Buch geschrieben. Sein Geist hat dieses Buch zusammengesetzt, das lebensspendende Buch. Und auch hier, wenn wir die Bibel aufschlagen, lasst uns seine Hilfe in Anspruch nehmen und die Bibel in dem Geist lesen, in dem sie geschrieben ist. Das ist ein wunderbares Zitat von Thomas von Kempen, einem niederländischen Geistlichen im 14. Jahrhundert. Und das möchte ich hiermit in euer Leben, hier alle Anwesenden und alle zu Hause hineinsprechen. Lasst uns den Heiligen Geist, den Helfer, den Tröster, den Beistand. Lass uns ihm nicht verwehren. Und er ist wie ein, er ist der heilige Gast, sage ich mal, der heilige Gast Gottes in uns. Und einem Gast bieten wir doch was an. Ist es unsere Aufmerksamkeit, dass wir ihm zuhören, dass wir ihn wahrnehmen, wenn wir die Schrift lesen und dann spricht er Wörter, legt er die in uns in besonderer Weise. Er ist kein Schreihals. Er ist einer, der das funktioniert auf seine eigene Weise, maßgeschneidert für jedes einzelne Herz. Lasst uns aufmerksam sein und dieses vernehmen. Und es kann für uns nichts Erfüllenderes geben, ihr Lieben, wirklich. Es kann nichts Erfüllenderes geben, als mit ihm durchs Leben zu gehen. Alles andere ist da wirklich sekundär oder wenn nicht sogar tertiär. Es ist so, dass wir, das ist das, was vorgesehen ist. Und wir möchten doch immer weiter wachsen und immer weiter den Vater kennenlernen. Einfach, weil es so herrlich ist. Und damit möchte ich abschließen und nochmal einmal zum Schluss beten. König Jesus, du hast gelitten für uns auf eine Art und Weise, die wir gar nicht in unseren Köpfen haben möchten, diese Bilder, aber die wir in unseren Köpfen präsent sein muss, weil sie uns daran erinnert, was du für uns gemacht hast, was der Vater für uns geopfert hat. König Jesus, sei du verherrlicht in jedem Einzelnen von uns. Du hast uns ausgerüstet. Du hast uns die Zusage des Heiligen Geistes, unseres Helfers, gemacht. Gib uns die offenen Herzen, mit diesem zu kooperieren. Lass uns ihm nicht verwehren, sondern lass uns offen sein für seine Leitung. Nicht wir leiten, sondern wir werden geleitet. Wir möchten von dir geleitet werden. Halt Einzug komplett in unser Leben. Führe du die Regie. Jetzt ist Schluss damit, dass wir Regie führen. Wir sind jetzt auch in einer Zeit, die uns sehr vieles erkennen lässt. Viel ich, mir und meins. Egozentrismus wirklich ad absurdum geführt. Lass uns dahin kommen zu du, dir und deinem. Dass du komplett, dass alles in uns sich nach dir verzehrt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass du Einzug hältst, dass dein Feuer, das verzehrende Feuer, so in uns entflammt wird, dass alles, was uns jemals abgehalten hat und abhalten könne, aus unserem Leben und dem Leben unserer Lieben, aus unserem Umfeld, aus der Gesellschaft und der Menschheit verschwindet. Denn Vater, viel zu lange haben wir ohne dich gelebt. Wir meinen, einen Weg gehen zu müssen, den wir uns selber auferlegt haben. Denn wir wollen diesen Weg gehen und wir wollen. Vater, du bist der Anfang und das Ende. Dir verdanken wir alles. Sei du gepriesen, verherrlicht und geliebt und angebetet für immer und ewig. In Jesu Namen. Amen. Ja, mit diesem ganzen Input sozusagen, Neudeutsch, gehen wir jetzt nochmal in eine Zeit des Verarbeitens und hören nochmal ein Lied.